Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie.
Dramatische Musik. Moment, ich öffne meine Quizseite.
Die schon ein wenig Hinweis geht. Gibt. Geht.
Okay. Das heutige gibt. Quiz gibt schon einen Hinweis, einen Spoiler, apropos Spoiler, auf die heutige Folge. Wahrscheinlich gibt auch der Titel schon Spoiler. Also,
ja, natürlich.
Ja. Heute ist es nur eine Frage.
Mhm.
Bei der Oscarverleihung 2017 wurde fälschlicherweise La La Land als Gewinner in der Kategorie bester Film verkündet. Welcher Film hatte wirklich gewonnen?
Ich weiß es.
Ja?
Moonlight. Ich weiß eigentlich, Barry Jenkins ist der Regisseur. Boah, bin ich ein krasser Typ.
Kann ich jetzt nicht bestätigen, weiß ich nämlich nicht.
Ha.
Dann... Film vorbei. So, ja. Worum geht es wohl heute?
Also wenn ihr diese Folge hört, wenn sie rauskommt, wenn ihr sie hört, ist heute Abend, ist es wieder soweit.
Stimmt.
Bum, 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 bum. Die Oscarverleihung läuft.
Warum so dramatisch
heute?
Ich
weiß nicht, ich finde die Oscarverleihung sind doch auch immer so dramatisch, monumental. Da geht auch mal so bum, bum, bum.
Wir hätten uns schicke Kleider anziehen sollen.
Verdammt.
Wir hätten hier richtig auffahren müssen.
Ja.
Und dann hätten wir das filmen müssen und...
Hätten wir am Ende so einen kleinen Oscar verliehen.
Ja, wir hätten einen kleinen Oscar gebraucht. Wir hätten vielleicht auch einen Oscar verleihen sollen, also von uns.
Von uns für welche Folge?
Nein, für einen der Nominierungen.
Ach so, ja,
da hätten
okay.
Wir uns nicht gut vorbereitet, Leute.
Ich weiß, wen ich den Oscar gebe.
Ja,
dann.
Stimmt.
Weil, ja. Das kann ich am besten beurteilen. Ja. Also genau, heute geht es um die Oscarverleihung, beziehungsweise eigentlich geht es eher um ein Buch-Film, der für einen Oscar nominiert ist.
Nicht nur für einen,
für ziemlich viele. Und wir haben uns gedacht, thematisch passt das sehr gut und haben uns dann ein bisschen näher mit dem Buch beschäftigt und auch den Film geschaut und erzählen euch heute etwas über die Nominees.
Achso, ich war schon weiter, okay.
Soll ich sagen?
Ja, das kommt drauf an, den Film oder das Buch? Weil das Buch heißt ja auf Englisch, aber auf Deutsch, ja.
Die
verstehst du meinen
genau
Gedanken?
Gleich, ja. Aber der Film, ja. Es geht um Thomas Savages Buch, der Film Die Gewalt der Hunde, beziehungsweise The Power of the Dogs.
Oder nur Dog? Dogs? Dog? Ich habe nur Dog geschrieben.
Dog. The Power of Dog.
Ich dachte gerade so, habe ich ein S vergessen?
Gut, wir haben gedacht, wir erzählen euch erst etwas zum Autor, dann ein bisschen was über das Buch und dann reden wir über den Film. Jo, ich fange an.
Fang an.
Also, Thomas Savage ist am 25. April 1915 in Salt Lake City geboren und am 25. Juli 2003 gestorben. Er wuchs auf einer Ranch nahe der Grenze von Montana und Idaho auf. Und hat in Maine studiert.
Du bist vollkommen was. Ich muss Notizen machen, weil ich habe nur den Film geguckt und jetzt habe ich Bilder.
Ja, genau. Er hat sich später in New England dann niedergelassen und hat auch 1939 Elizabeth Fitzgerald geheiratet. Die war auch Autorin. Er schrieb im Zeitraum von 1944 bis 1988 13 Romane, die oft an Orten seiner Kindheit und Jugend spielten, oft autobiografische Züge haben und trotz ihrer Verortung nicht wirklich dem traditionellen Wildwest-Roman entsprechen. Die ganzen Romane fanden während seiner Lebenszeit kaum Anklang. Also die sind nicht so gut
angekommen.
Das ist
ja leider meistens so, ne?
Genau, und 1944 war sein erster Roman The Pass. Das war auch die erste Veröffentlichung, die unter seinem Geburtsnamen Savage rauskam, weil 1942 hat er seinen Adoptivnamen von dem Stiefvater Brenner wieder abgelegt. Also er ist als Savage geboren, hat dann später von dem Stiefvater den Namen angenommen und hat den dann 1942 wieder abgelegt, um seinen Geburtsnamen.
Du wolltest erst angelegt sein.
Angelegt, so wie den Sattel. Howdy. Ja, genau. Der erste Roman hatte geringe Verkaufszahlen, deswegen hat er dann Dozententätigkeiten ist er nachgegangen, auch immer wieder an verschiedenen Universitäten. Und 1948 kam sein Roman Lona Hansen raus. Das war tatsächlich sein größter kommerzieller Erfolg, also den hat er am besten verkauft. In den späten 1950ern hat er sich dann gegenüber seiner Familie geoutet. Also er wusste seit seiner Jugend, dass er homosexuell ist. Hat es wohl in einer anderen Quelle, habe ich irgendwie gelesen, dass er es seiner Frau auch wohl beim Heiratsantrag gesagt hat. Und da hat er sich halt seiner ganzen Familie geoutet und hat dann eine Affäre mit dem Kinderbuchautor Tommy, das sieht aus wie ein J, Entschuldigung, Tommy de Paola, angefangen, kehrte jedoch dann irgendwann wieder zu seiner Familie zurück. 1967 bis 1976 war seine produktivste Schreibphase. Da hat er 5 Romane veröffentlicht, unter anderem dann auch 1967 The Power of the Dog. Genau, 1977 kam I Heard My Sister Speak raus. Das war wohl der autobiografischste Roman seiner Karriere. Da verarbeitet er halt, dass er 1969 erfahren hat, dass er eine Schwester hat, die vor seiner Geburt zur Adoption freigegeben wurde. Und da in dem Roman verarbeitet er das halt und auch bewertet irgendwie die Beziehung zu seiner Mutter dann neu. Dieses Buch wurde dann auch 2001 neu veröffentlicht unter dem Titel The Sheep Queen. Das ist wohl eine Anspielung auf die Mutter, weil die auch irgendwie ganz viele, die waren wohl
Schafhütten?
Pferde, genau, ja.
Pferde?
Ich wollte Schafe sagen. Die waren wohl Pferde.
Schafhirten.
Genau. Der Roman wurde auch 1980 in Deutschland veröffentlicht. Genau. Nach dem Tod seiner Frau, die ist 1989 an den Folgen von Lungenkrebs gestorben, hat er keine Veröffentlichungen mehr getätigt oder ist nichts mehr rausgekommen von ihm. Er hat tatsächlich aber weitergeschrieben. Was auch interessant ist, die Frau war ja auch Schriftstellerin, was ich eben erzählt habe. Die haben aber nie was gemeinsam rausgebracht. Er hat aber immer wieder betont, dass sie sein Werk sehr unterstützt hat, also ihm, weiß ich nicht, es gelesen hat und immer
Korrektur
viel,
gelesen
genau,
wahrscheinlich.
Ja. Genau, er hat 1995 aber noch einen Roman fertiggestellt über einen jungen Mann, der an AIDS erkrankt. Dieses Manuskript ist aber tatsächlich verschollen. Also das ist nicht mehr aufzufinden.
Oh Mann, wahrscheinlich genau. Aus Versehen im Müll gelandet oder so.
Wer weiß, oder bei einem Umzug oder so, keine Ahnung. 2001 wurde tatsächlich dann hier I Heard My Sister Speak und das hat hier eben schon gesagt mit hier The Sheep Queen und The Power of the Dog neu aufgelegt. Und alle anderen alle Romane außer The Corner of Rife and Pacific galten nämlich Ende der 1990er als vergriffen. Also die gab es gar nicht mehr auf dem Markt. Und dann wurden halt 2001 diese 2 nochmal neu aufgelegt.
Mhm.
Ja, genau. Und das ist auch irgendwie, weil, wie war das denn? Eine neue Verlagsmitarbeiterin. Die
hat
das ganz per Zufall irgendwie in so einem Bücherregal entdeckt und hat das dann, also fand das so toll und hat das dann irgendwie neu aufgelegt, genau.
Ja, man braucht immer wieder junges, neues Personal, Leute.
Frischer Wind. Genau. Was man noch allgemein zu seinem Stil sagen kann, also es gibt Themen und Motive, die immer wieder vorkommen und das ist zum Beispiel, dass immer wieder die Hauptfigur so ein Außenseiter ist tatsächlich. Häufig geht es um zerrüttete Familien und meistens einen fehlenden Vater oder dass der Vater nur ein schwaches Glied in diesem ganzen
Familienkonstrukt.
Konstrukt, was soll ich sagen? und oft gehen die ganzen Figuren an ihren Gegebenheiten zugrunde und Savage selbst hat gesagt, dass er oft die Welt beschrieben hat, die er als Kind oder Jugendlicher erlebt hat. Außerdem gibt es eigentlich immer so 5 Standardcharaktere in seinen Werken. Einmal die schöne, kultivierte Mutter, die dem Alkohol verfällt. Einmal der starke Patriarchat oder die starke Matriarchalchen, sagt man das so. dann gibt es immer den ehrlichen, bodenständigen Rancher und einen Rancharbeiter, der die Schwächen anderer zu seinem Vorteil nutzt. Ja, also wenn
ich muss keine Notizen machen. Nein.
Und dann gibt es halt auch diesen Außenseiter, der schwer angepasst ist an das Ranch-Leben. Genau, ganz oft kommt auch, verarbeitet auch die Stadt Dillon in seinen Werken, also die hat dann andere Namen. Zum Beispiel Herndon oder sowas. Und da hat Savage nämlich während seiner Schulzeit zur Untermiete auch gelebt. Und da gibt es dann halt so Parallelen von Gebäuden oder da gibt es dann auch da dieses Motel oder was weiß ich. Genau. Und was auch interessant ist, er hat nie, wenn er geschrieben hat, nie so ein gesamtes Grundgerüst oder einen Entwurf geschrieben. Also es gibt ja viele Autoren, die so ein Grundgerüst erst machen und dann arbeiten sie sich daran ab. Er hat wohl immer den ersten Satz geschrieben und den letzten Absatz und heißt darauf dann hin, also hat sich darauf dann hingearbeitet.
Oh Gott, oh Gott.
Und was wohl auch ganz, ganz typisch für ihn ist, was ich auch in dem Buch, was ich jetzt gelesen habe, tatsächlich auch sehr gut beobachten konnte, sind, dass er sehr viel abschweift von der Hauptthematik. Aber ich muss sagen, nie so, dass man den Faden verliert. Mhm. Also es ist trotzdem immer, es passt irgendwie immer rein. Also es schweift zwar total ab, aber es ist irgendwie, man kommt wieder zurück und man versteht auch, warum irgendwie. Mhm. Oder es passt halt einfach, genau. Ja, gut. Also ich glaube, das ist so allgemein erstmal zu den Sachen, die man zu ihm so sagen kann. Und dann würde ich tatsächlich eigentlich schon zum Buch kommen.
Yay!
Genau. Also, The Power of the Dog.
Bevor wir hier anfangen, sollten wir sagen, falls ihr den Film noch schauen wollt oder das Buch noch lesen wollt, diese Folge beinhaltet auf jeden Fall Spoiler.
Ja, also wir erzählen schon den gesamten
Inhalt. Wir erzählen alles, weil dann hätten wir sonst keine Folge machen müssen.
Genau.
Weil das schon, also alles nicht voneinander trennbar ist. Also das Ende nicht vom Anfang und...
Ja, um sich halt gut darüber unterhalten zu können.
Genau.
Finde ich schon
und
wichtig,
halt auch so
zu sagen, was am Ende passiert.
Genau.
Und es ist wirklich auch ein Ende, was man nicht erwartet. Deswegen sollte man vielleicht wirklich.
Also hier jetzt ausschalten und erst den Film gucken und dann unsere Folge hören.
Oder erst das Buch lesen.
Oder erst das Buch lesen. Aber ich glaube, so schnell schaffen die das nicht. Und der Film ist auch super.
Ja. Kann man sehr empfehlen. Okay. Also, The Power of the Dog, habe ich schon eben erzählt, 1967 erschienen, ist das erste Buch von Savage gewesen, was beim Verlag Little Brown veröffentlicht wurde.
Und du gelesen hast?
Ja, das auch, das erste Buch von ihm, was ich gelesen habe. Das war das erste, was bei Little Brown veröffentlicht wurde, weil sein vorheriger Verlag Random House wollte Änderungen am Buch verlangen. Wollte Änderungen am Buch verlangen. Ich kann heute echt richtig schlecht reden.
Es ist einfach zu früh.
Hat Änderungen am Buch verlangt. So, die wollte aber Savage nicht umsetzen. Das Buch ist seiner Frau gewidmet. Und der Romantitel bezieht sich auf eine Bibelstelle, auf einen Psalm. Den habe ich auch aufgeschrieben. Kommt auch im Buch vor. Also da wird am Ende nochmal Bezug drauf genommen. Und im Film kam das auch vor. Das ist der Psalm, Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Das war gar nicht so schlecht für meine Englisch.
Ich wollte gerade sagen. Hast du zu Hause ganz fleißig geübt, ne? Hast du es auch auf Deutsch aufgeschrieben?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee.
Ich hoffe, das verstehen alle. Wenn nicht,
Google.
Genau. Genau. Trotz, dass das Buch echt von Kritikern echt hochgelobt wurde, also die Kritiker haben das echt, die haben gesagt, tollstes Buch, bla bla bla, Charakter, starke Charakterbilder, was weiß ich, blieb halt der Erfolg total aus. Also die Kritiker haben das auch alle nicht verstanden, die haben immer gesagt, lest es, aber irgendwie kam das bei den Lesern nicht an. Also
Da haben die Buchhändler keine gute Arbeit geleistet, jetzt mal hier sagen, nicht gut hier, Leute.
Ja. Auf jeden Fall wurde es dann 2001, wie ich eben auch schon erzählt habe, wiederentdeckt und 2021 kam dann die Romanverfilmung, über die wir ja dann später reden, und die deutsche Erstausgabe tatsächlich.
Ach echt?
Das wusste ich nicht. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich dachte auch, das wäre dann damals auch vielleicht veröffentlicht worden. Genau.
Ja, aber okay, wenn es sich nicht so gut verkauft hat. Und wenn es dann bei Little Brown und ich glaube Random House, obwohl das war ja damals, ne? Ich denke an Random House heute.
Ja, heute als Riesending. Ja. Aber ich habe auch irgendwas gelesen mit, dass Verleger schätzen, dass das irgendwie nur so 1000 Exemplare oder so verkauft wurden. Also es ist richtig extrem,
wie wenig.
Ja.
Okay.
Das ist richtig. Und ich muss auch echt sagen, ich verstehe es. Also
Ich glaube, es kommt auch darauf an, in welcher Zeit,
also
wie die Leute damals, was sie gebraucht haben.
Ja, genau. Ja. Also, und vielleicht war es einfach von der Thematik nicht so ansprechend.
Genau.
Beziehungsweise, ich muss ja auch sagen, ich kannte dieses Buch nicht. Also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, gar nicht.
Mhm.
Und jetzt, da ich es gelesen habe, denke ich mir, boah, voll gut.
Ja.
Aber ich glaube, das wäre zum Beispiel, hätte ich das in der Hand gehabt und gelesen, worum es da geht. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen hätte, weil ich halt einfach gedacht hätte, okay, so Wilder Westen und sowas mit Ranch und so ist jetzt nicht so ein Thema, was mich jetzt total anspricht.
Und auch diese, ich glaube, da steht hinten irgendwas drauf, so wo Männer noch Männer sein können.
Genau,
und so. Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob ich das tatsächlich gelesen hätte. Und ich bin froh, dass wir diese Folge jetzt gemacht haben, weil das einfach dann so ein Buch ist, was einen ja auch irgendwie voll bereichert hat.
Ja. Was du jetzt noch aber empfehlen kannst als gute Buchhändlerin.
Ja, natürlich.
Kannst du das jetzt weiterreichen an unsere Zuhörer und an unsere
Kunden.
Ist das Wort Kunde nicht eingefallen? Ja.
Ja, genau. Dann kommen wir mal einmal zur Handlung. Tatsächlich spielt die im Herbst 1924 bis 1925 in Montana. Und es geht halt um zwei Brüder, Phil und George Burbank, die auf einer Ranch leben, beziehungsweise denen die Ranch gehört. Und die treiben halt seit 25 Jahren immer wieder Vieh zu den Viehhüfen in Beach. Genau, Beach heißt der Ort. Beach? Nee. Beach mit Doppel-E. Beach. Genau. Und da setzt halt das Buch eigentlich auch ein und man lernt halt tatsächlich die beiden Brüder direkt so als total unterschiedlich kennen. Also Phil ist so der, ja, ne?
Harte Cowboy.
Der harte Cowboy, der sich auch nicht wäscht viel. Mhm. Weiß ich nicht, so total, der hat auch so ganz dreckige Hände und macht alles ohne Handschuhe. Also es wird auch direkt am Anfang kastriert, direkt die Kühe.
Ich finde es mega gut, dass ich jetzt nur den Film geguckt habe,
ja,
statt Buch zu lesen und Film, weil jetzt fallen mir halt so
ja, ja,
die Dinge auf, die mir im Film aufgefallen sind,
die auch
scheinbar im Buch sehr wichtig waren, was ich so wichtig finde. Ich finde es so wichtig, dass wenn du mir jetzt diesen Charakter beschreibst, dass es halt auch im Film erkennbar passt, ne? Ist.
Ja, klar.
So.
Ja, und also das muss ich so von vornherein muss ich echt sagen, das Buch ist tatsächlich so gut getroffen. Da waren kaum Sachen, die irgendwie ausgelassen wurden oder verändert wurden. Eine Sache, da komme ich gleich noch zu, die wurde echt kaum erzählt, die haben die halt von der Dingens rausgelassen, aber ansonsten top getroffen, kann man nur so sagen. Auf jeden Fall, also Phil, so ein, ne, der macht alles
mit bloßen Händen,
packt ja richtig an und ist aber auch sehr intelligent. Also man lernt ihn auch direkt als intelligenten Menschen kennen, der sehr, sehr gebildet auch irgendwie ist und auch, der war auch auf der Uni einer der Besten und sowas und spielt Banjo total gut und schnitzt ganz viel. Also ist halt auch irgendwie so kreativ.
Das ist so witzig gerade. Ich muss mir eigentlich Notizen machen,
ja,
aber
das.
Du weißt das ja eigentlich dann quasi, ne?
Ja, genau. Und sein Bruder ist eher so der ruhige, ja, also Phil beschreibt ihn auch immer so ein bisschen als, ja, nicht zurückgeblieben, aber als so ein bisschen wortkarg und irgendwie so, ne, spricht kaum. Und er zum Beispiel ist auch direkt, der ist viel gepflegter, achtet auch auf sein Äußeres, und passt sich halt auch irgendwie so der Zeit an. Und ja, also die haben halt auch irgendwie, also Phil hat so ganz andere Werte irgendwie. Phil ist so dieses Männliche total wichtig. Und der ist auch irgendwie so, wenn irgendwas er reagiert auch mit so viel, total viel Spott auf Leute, die ein bisschen anders sind als so bestimmte Normen. Das ist alles so, ne? Ja, und genau. Von der Grundhandlung geht es dann halt um die beiden Brüder und warte, ich muss jetzt mal eben kurz überlegen, wo ich am Anfang einsteige. Die treiben dann halt dieses Vieh dahin und es ist auch ganz witzig, am Anfang will Phil direkt halt nochmal so, will unbedingt darüber sprechen, wie krass es doch ist, dass sie es 25 Jahre schon machen und erwähnt auch direkt Bronco Henry. Genau. Und er kriegt aber so diese Sachen nicht aus dem Bruder raus. Also er will die ganze Zeit halt sagen, so ja, wie krass, 25 Jahre, und der sagt aber dazu irgendwie nichts. Und am Anfang des Buches denkt man sich so, warum will er denn unbedingt darüber sprechen? Aber das ergibt sich halt dann sozusagen im späteren Buch, warum Phil eigentlich das immer so wichtig ist, über diese ganzen vergangenen Geschichten zu sprechen. Genau, und die treiben dann halt dieses Vieh in diese Stadt. Und in dieser Stadt ist halt dieses, ich habe den Namen von dem
Red Mill?
Red Mill Inn, genau. Das ist so eine Pension und die wird halt von Rose und eigentlich ihrem Mann geführt. Aber als sie das Vieh dahin treiben, ist der Mann schon tot. Und das ist zum Beispiel auch die Handlung, die im Film gar nicht vorkommt. Im Buch bekommt man nämlich auch erzählt, was mit dem Mann wirklich passiert ist, also wie es dazu kam. Und der Mann war
aber
Doktor tatsächlich, ja.
Im Film bekommst du das auch erzählt.
Ja, aber da kriegst du ja nur erzählt, dass er gestorben ist. Und dass er sich erhangen hat, aber,
ach so, aber
nicht
da kriegst
die
du
Vorgeschichte.
Auch nicht mit dem Alkohol?
Nee, das, ja, das alles noch
so,
mehr.
Noch mehr.
Im Gott, Buch das wird das tatsächlich mehr.
Das musst du mir erzählen.
Mehr erzählt.
Jetzt will ich mehr wissen.
Genau, also da wird halt tatsächlich auch die Geschichte erzählt, wie Rose und sich und ihr Mann sich kennengelernt haben und warum die dann dahin gezogen sind. Also er ist halt Doktor und hat dann gesagt, okay, in so einem kleinen Ort wird ja ein Doktor gebraucht und dann kann ich da meine Praxis aufmachen. Dann haben die dieses Haus da gekauft und er hat diese Praxis aufgemacht und sie hat das dann so nebenbei als Pension betrieben. Und genau, er ist dann halt immer mehr dem Alkohol verfallen. Und dann gibt's halt auch diese Szene, die im Film gar nicht, also da wurde gar nicht drauf eingegangen oder die wurde gar nicht erzählt, als dann diese Männer, also auch Phil und ihre Brüder, die Jahre davor auch schon da waren, saßen die im gleichen Dingens und dann war der Mann auch dabei, der, ich glaube, Johnny hieß er, John, und war auch total betrunken und hat dann über seinen Sohn geredet und über die Papierblumen und über seine Frau und der Phil fand den halt furchtbar und hat sich richtig über den lustig gemacht und hat richtig gespottet und die haben sich dann irgendwann, also weil es einfach nicht ertragen hat, irgendwann haben die sich auch geschlagen und dann ist er halt nach Hause gekommen und wollte seiner Frau aber nicht erzählen, was passiert ist. Und tatsächlich wird das halt auch so ein bisschen als Auslöser dafür gesehen, dass er sich dann umbringt. Also zu dem Alkohol-Ding jetzt dazu und dann diese Demütigung, die Phil ihm dann sozusagen gegeben hat, wird auch so ein bisschen als...
Wäre vielleicht besser gewesen, weil ich hab nämlich noch eine Frage, da kommen wir dann später zu, weil ich hätte das anders ein bisschen interpretiert später.
Ja.
Na, wäre vielleicht, dann hätte man, aber okay.
Genau, und deswegen ist es zum Beispiel auch dieses... Also die kennen den Phil ja auch schon vorher. Im Film ist es ja so ein bisschen so, als würden die den dann das erste Mal kennenlernen und fänden den dann, ne?
Und ja, und die dann Rose macht er auch, sich ja auch da über die Papierblumen.
Genau, ja.
Lustig. Und das kommt dann auch. Ist Rose eher so total.
Genau. Ja, genau. Kommen wir zurück. Jetzt weiß man sozusagen die Story, die halt nicht im Film vorkommt. Jetzt kommen wir zurück auf dieses, wo es eigentlich gerade dann drum geht. Also die sind dann halt, haben das Vieh dahin getrieben und kommen dann in dieses... übernachten da in dieser Pension und bekommen dann Essen serviert und Phil macht sich halt auch über den Sohn lustig, weil der Sohn ist halt sehr weiblich, sehr zurückhaltend, sehr, ja, lispelt halt auch so ein bisschen. Also im Film fand ich, hat er nicht so gelispelt, auf jeden Fall in der deutschen Synchronisation, aber es
auf Englisch auch nicht.
Lispelt der halt auch noch so ein bisschen und das sind halt alles so Anlässe, die halt Phil dazu bringen, sich total über ihn lustig zu machen. Und genau, der hat halt so Papierblumen auch gefalten. Und,
die ich übrigens sehr hübsch fand.
Die fand ich auch hübsch, ja. Und genau, da macht sich dann Phil auch drüber lustig. Und das bringt halt dann Rose dazu, also seine Mutter, bringt es dazu zu weinen. Und der Bruder von Phil, also George, geht ja dann zu ihr, nachdem die alle weg sind, und tröstet sie. Und dann geht es halt darum, dass George halt mehrere Male dahin fährt. Und dann gibt es ja auch noch diesen einen Schlüsselmoment, wo Rose und er alleine sind in dieser Pension und draußen diese Leute da total randalieren und Party machen. Und sie findet das halt eigentlich, ne, furchtbar, aber die kann sie nicht dazu bringen, dass die aufhören. Und dann nimmt er halt einfach diesen Kellnertuch da und geht raus und serviert denen das Essen. Und das ist halt so voll die Schüsse-Szene irgendwie. Und dann heiraten die tatsächlich auch. Und Phil, der das Ganze ja mitkriegt, dass George da immer hinfährt, findet das halt irgendwie nicht gut und möchte das halt verhindern. Also er will das nicht und schreibt dann auch seinen Eltern, aber das ist theoretisch dann eigentlich schon zu spät. Also weil als er seinen Eltern schreibt, dann erzählt ihm George, ja, wir haben letzten Sonntag geheiratet und so. Ja, und dann kommt es halt dazu, dass Rose dann auch auf die Ranch mit einzieht. Erst im ersten Zeitraum zieht der Sohn noch nicht mit dahin. Der Peter, der geht halt noch zur Schule in diesem Ort und wohnt dann da zur Untermiete. Also ist sie am Anfang tatsächlich eher allein. Und es fängt dann halt so an, dass er sie, ja, ich finde, terrorisieren ist ja so ein bisschen, passt ja schon, ne? Mhm. Also dieses, sie ist ja total nett zu ihm, sagt ja dann irgendwie auch, das fand ich auch gut im Film, sagt sie das ja auch zu ihm, dieses, ja, Bruder Phil. Und dann sagt er ja direkt, ja, du bist nicht, ich bin nicht dein Bruder. Mhm. Und so sind diese Kleinigkeiten, aber die machen sie ja total kaputt. Dieses, was ich auch total interessant fand, dieses mit dem Klavierspielen. Sie spielt halt Klavier und übt dann die ganze Zeit. Sie ist nicht so gut, aber sie übt dann die ganze Zeit und dann sitzt er halt oben im Zimmer und spielt immer auf seinem Banjo das, was sie nicht kann, besser. Und macht sie dann damit halt total und dann sind das ja, also ich fand auch zum
so
Beispiel im Film die Szene gut, als sie im Hinterhof trinkt und er dann pfeift und sie sieht ihn gar nicht, aber sie hört nur sein Pfeifen. Also so wirklich so kleine Sachen, die total entscheidend sind. Und sie steht halt auch total unter Druck und gerade im Buch wird das total betont, dieses zum Beispiel, als irgendwann lädt der George dann auch den Gouverneur ein zum Essen und sie soll ja auch Klavier spielen und sie zum Beispiel hat die ganze Zeit Angst, dass Phil nicht auftaucht. Also sie macht sich total den Kopf, dass Phil, also sie will ja eigentlich nicht, dass er kommt, weil sie nicht mit ihm klarkommt, aber sie macht sich total den Kopf, dass er nicht kommt, wegen George und weil das dann unangenehm ist und so und er kommt ja dann tatsächlich nicht, weil George ja zu ihm sagt, ja, es wäre gut, wenn du dich vorher wäschst. Und ne, deswegen kommt er ja tatsächlich nicht. Und man merkt ja auch, also ich fand auch im Film, wurde das sehr eindrücklich geschildert, wie sie langsam kaputt und wie sie unter Druck steht und wie sie immer zittert und so wie sie halt einfach wirklich total, weiß ich nicht. Und sie findet es auch total schlimm, weil der George halt total oft dann unterwegs ist und sie immer allein in dem Haus mit Phil manchmal auch. Und sie findet das ja ganz, sie weiß dann nicht, was sie tun soll und ist total, ja, und irgendwann kriegt sie halt richtig Kopfschmerzen. Und das ist dann auch der Moment, wo dann auch der Peter, also der Sohn, schon einzieht auf die Ranch. Und sie fängt halt an, totale Kopfschmerzen zu kriegen. Und sie geht dann auch zum Arzt im Buch tatsächlich. Und der sagt halt so, es kann ja sein, dass sie zu wenig essen, frühstücken sie mal. Und es wird am Anfang auch besser, weil sie dann frühstückt, aber dann kommt es halt irgendwann wieder. Und dann fängt sie halt an zu trinken. Genau. Genau, und das steigert sich halt dann so, dass sie wirklich ein Alkoholproblem bekommt und ständig betrunken ist oder angetrunken ist. Und Phil merkt das halt auch. Und das ist wieder so ein Grund für ihn, über sie herzuziehen oder sie noch schlimmer zu finden. George merkt es irgendwie nicht. Also man hat das irgendwie das Gefühl, merkt es nicht. Und der Sohn merkt es halt auch.
Ich frage mich halt, ob er es nicht merkt oder es halt quasi nicht merken will. Irgendwie ja, so.
Also so am Anfang wird immer gesagt, so
die eine Szene im Film, wo der die halt dann ins Bett legt.
Ja, da war das dann sozusagen, da hat das ja dann.
Ja, und da wirkte er jetzt nicht so, als wäre er überrascht.
Genau, aber im Buch ist es wirklich so auch, dass Phil die ganze Zeit halt so sagt, so ja, merkt er das nicht und so. Ja, und am Anfang ist das natürlich auch für Phil wieder so ein Grund total schlimm zu finden, dass dieser Peter jetzt auch da ist, weil er den ja so auch so furchtbar, weil er halt auch wieder dieser Norm nicht entspricht. Genau. Und dann passieren aber so einige Momente, die dann die ganze Geschichte ein bisschen drehen. Und um daraufhin, also vielleicht sollte man dann nochmal, bevor wir dahin kommen, einmal kurz erzählen, dass der Phil immer wieder Geschichten von diesem Bronco Henry erzählt.
Immer wieder, ständig, 24/7.
Genau, er erzählt halt sehr viel, obwohl im Film wurde das auch mal sehr betont und es ja, war ich hatte auch sehr schon, bildlich.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich eine Strichliste führe, wie oft er den Bronco Henry sagt.
Das, ich glaube, im Film haben die es extra nochmal gemacht, damit es noch klarer wird, weil im Buch hast du halt irgendwie eine andere Möglichkeit, das zu erzählen. Ja, ja. Auf jeden Fall hat er dem das Reiten beigebracht und sowas und die hatten voll die intensive Freundschaft, in Anführungsstrichen. Und er geht halt auch immer, also Phil geht immer zum Baden an so einen
geheimen Ort.
Ganz so einen geheimen Ort, genau. Und diesen geheimen Ort kennt nur er, George und Bronco Henry kannte den auch.
Ach, George kannte den auch. Mhm,
genau. Genau, da geht er halt immer baden. Und ja, man fragt sich irgendwie, also ich habe mich schon im Buch die ganze Zeit gefragt, so ja, was war denn da mit diesem Bronco Henry? Weil, also ich habe es im Buch tatsächlich sehr früh mir gedacht, aber war natürlich nicht sicher. Ja. Ne? Ich dachte so, okay, will das Buch jetzt darauf hinaus oder nicht? Genau, und es wird tatsächlich nie richtig benannt im Buch, was da passiert ist, aber es ist halt irgendwie, also es wird halt schon klar, dass Phil auch Gefühle für ihn hatte und dass da irgendwie halt sowas wie Liebe irgendwie war. Und es kommt halt dann zu dem Moment, wo Phil wieder an dem Bach ist und sich badet und der Peter entdeckt ihn beim Baden. Und danach, die sind dann gerade, es ist gerade irgendwie Erntezeit und die sind an so einem Zeltlager. Und danach gibt es so eine Szene, da wird auch im Buch mehrfach betont, Phil zollt denen Anerkennung, die irgendwie es verdient haben oder sowas.
Mhm.
Und da gibt es diese Szene, wo der Peter durch diese Menge geht. Und er geht halt einmal in die eine Richtung und die pfeifen dem hinterher und so und sagen so, ne? Also so, ja, als wäre er so ein...
Und beleidigen den, so ein, also im so Film. Ich weiß nicht, ob es im Buch auch so ist.
Und dann steht halt im Buch so, er hätte die Möglichkeit, jetzt hinter den Zelten wieder zurückzugehen. Mhm. Aber er geht genau den gleichen Weg und dann sind ja alle still. Und das ist für Phil so ein Moment, wo er halt einfach dem Anerkennung zollt und sagt so, ja, also er findet das beeindruckend dann. Und dann ist das halt auch so, dann holt er den ja zu sich, weil er dann nämlich den Plan hegt. Ja, ich freunde mich jetzt mit dem an und zeigt dem, wie man Seile bindet und wie man reitet und so, um seine Mutter noch mehr zu zerstören. Mhm. Also er will eigentlich Rose wirklich auch zum Selbstmord treiben. Und deswegen fand ich ja, wie das ausgeht, so krass. Genau, und dann verbringen die halt total viel Zeit miteinander. Phil macht auch mal aus alten Kuhhäuten, macht er immer so Seile, kann der binden, das ist auch so eine Dingens, das können ganz wenige Männer und das hat ihm Bronco Henry, glaube ich, auch gezeigt und so.
Wer auch sonst.
Genau, und ja, es entwickelt sich dann halt irgendwie bei Phil halt auch irgendwie was gegenüber dem Jungen. Also er, ne, man merkt das, finde ich auch, dass er sich auch ein bisschen öffnet. Und ich wollte was sagen.
Zu Phil, Peter?
Ja, also theoretisch könnte ich ja eigentlich schon zum Ende dann kommen. Das war ja, oder habe ich jetzt was vergessen?
Weiß ich gerade nicht mehr. Du bist, nee, eigentlich.
Ja. Ah, was natürlich wichtig zu sagen ist, der Peter will halt auch Arzt werden und kennt sich halt total mit Anatomie aus und
ja,
sowas.
Das ist
genau,
richtig.
Das ist,
oh,
wir, ja, das haben wir vergessen.
Ja.
Und er macht sich dann so ein bisschen schlau darüber, über so Krankheiten wie Milzbrand und sowas. Milzbrand ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, was das genau ist, dass da sterben halt ganz viele Kühe und so dran.
Mhm.
Und wenn eine offene Wunde mit diesem Milzbrand kontaminierten Fleisch in Berührung kommt, dann kriegt man das halt auch. Und es kommt dann halt noch zu so ein paar Sachen, die Phil total auf die Palme bringen. Also einmal gibt es eine Szene, die kommt auch im Film nicht vor, dass Indianer halt in ihr altes Reservat möchten und Phil will das nicht. Und dann kommen die zurück und Rose bietet denen dann an, bei dem zu campen. Und das findet Phil schon ganz schlimm, weil er dann halt ja sozusagen seine Dingens wird ja total nicht respektiert, also seine
Entscheidung,
genau. Und dann gibt es ja noch diese Szene mit diesen Kuhhäuten. Und im Film zum Beispiel verschenkt die Rose, ja?
Mhm.
Und im Buch ist es so, sie rafft dann, oh, sie kriegt Geld dafür, dann kann sie sich Alkohol davon kaufen.
Ah,
genau. Oh. Mhm. Und die verkauft sie dann und dann wird er ja so sauer.
Mhm.
Und ich finde, das ist so ein entscheidender Moment, weil er wird ja so richtig sauer. Erstens, weil sie es ja gemacht hat, aber er wird ja auch irgendwie sauer, weil diese Kuhhäute weg sind und er wollte damit ja diese Seile mit Peter binden. Also er sagt ja dann auch, ich hatte damit was vor und so.
Mhm.
Und dann wird er ja richtig sauer. Und ich finde, da war das so ein Moment, wo man gerafft hat, okay, es geht eigentlich um was ganz anderes irgendwie. Und dann sagt Peter zu ihm so, ja, ist nicht schlimm, ich habe welche und du kannst meine haben, weil wir wollten das ja zusammen machen. Und dann gibt's halt diesen Moment, wo Peter ihm halt auch im Arm fasst und wo er dann halt merkt, so, boah, dieses Gefühl, was ich gerade habe, wollte ich eigentlich nie haben. Da habe ich auch am Ende das Endzitat ist aus dieser Szene. Und das wollte ich nie haben. Und das macht, also er merkt halt, wie die Gefühle hochkommen.
Mhm.
Und das ist so ein entscheidender Ding. Und ich fand es im Film auch sehr gut, weil da packt er ihn ja auch einmal so an. Genau, und dann bringt Peter halt ihm diese Seile und er bindet das Seil und er hat sich halt vorher, als die zusammen unterwegs waren, hat er sich halt eine riesen Wunde an der Hand zugefügt. Und dann kommt es halt dazu, dass er dann an den nächsten Tagen auf einmal total krank ist. Und dann bringt George ihn halt zum Arzt und dann stirbt er tatsächlich auch. Und die Vermutung ist halt Milzbrand. Und ich fand das so krass. Ich habe auch die letzten Seiten im Buch, ich habe das so gelesen. Und dann dachte ich mir so, hä? Warte, was? Und dann dachte ich mir so, ah, okay. Also weil ich habe im ersten Moment total nicht gerafft, erstens, dass er tot ist. Also, dass er krank ist und dann tot ist. Und dann habe ich erst nicht gerafft, warum ist er tot? Ich dachte kurz im ersten Moment, er hätte sich auch umgebracht irgendwie.
Mhm.
Und dann habe ich gerafft, ach so, ah, der
Peter. Ich habe einfach aufgeschrieben, als ich den Film geguckt habe, für mich die Schlüsselszene war halt das Ende mit der Kuhhaut, dieses Seildings.
Mhm.
Und dann habe ich noch so Notizen und dann so ein großer Pfeil, Phil ist krank. Pfeil, Fragezeichen, Milzbrand. Ich habe schon so.
Ja.
Und dann kam das und nicht so, Ausrufezeichen.
Ja. Das fand ich aber sehr unerwartet. Und ich fand das sehr gut, weil theoretisch ist das ja so eine Wiederholung. Das habe ich irgendwo gelesen. Dass Bronco Henry wird ja vor Phils Augen getötet, weil er den ja irgendwie. Genau, also der ist ums Leben gekommen vor Phils Augen. Er hat das mitbekommen.
Ja, das habe ich gar nicht.
Und Phil kommt ja zum Tode, als er sich seiner Sexualität auch öffnet. Mhm. Und Phil wird ja theoretisch zu Bronco Henry in dieser imaginären Beziehung, die gar nicht da ist. Und während Peter ja eigentlich dann zu Phil wird irgendwie. Und das fand ich total gut.
Das habe ich auch irgendwo aufgeschrieben.
Ja, das fand ich total gut.
Ja.
Ja, und man kann halt irgendwie das Buch auch so ein bisschen als diese Auseinandersetzung von Savage mit seiner eigenen unterdrückten Homosexualität sehen. Und ich fand es total interessant, dass diese unterdrückte Homosexualität sich total in Homophobie auch zeigt bei Phil. Also das ist ja total, er verabscheut in Anführungsstrichen ja genau das, was er ja theoretisch auch verkörpert irgendwie. Und es gibt auch einen Satz irgendwie, dass da wird gesagt, dass er lieber erst alles verabscheut, bevor er von der Welt verabscheut wird. Mhm. Und das ist ja sozusagen auch so ein Schutzdingens.
Ja.
Er ist ja, verspottet alles und zeigt sich immer betont männlich, nur um halt sich selber irgendwie zu schützen. Ja, und was ich auch noch kurz vielleicht zu dem Hund sagen wollte, weil Hund im Titel.
Ach so, Hund, ne? Im Titel. Ich dachte, also welcher Hund? Hast du den schon erwähnt?
Dieser Psalm. Und einmal gab es ja auch noch so eine Szene mit dieser Bergformation. Da gibt es so eine Bergformation, wo die wohnen, wo Phil immer mit Bronco Henry diesen Hund gesehen hat. In dieser Dings. Und für ihn war es immer so ein Zeichen, wenn man den erkennt, hat man eine besondere Auffassungsgabe und eine bestimmte Intelligenz. Und das ist ja auch voll der Schlüsselmoment, als er mit Peter vor dieser Bergformation steht und er sagt so, ja, sehen manche Leute was, das nicht alle sehen, und Peter ja so ganz selbstverständlich sagt, ja, da ist ein Hund zu sehen. Und er ist ja dann so voll überrascht und findet es total, ne? Und Peter sagt ja auch, er hat das direkt gesehen.
Ja.
Und das ist ja dann auch nochmal so ein richtiger Schlüsselmoment. Und was ich auch interessant fand, der Hund ist ja so ein bisschen immer der Jäger in dem Buch, aber wird dann zum Gejagten irgendwie. Und Phil spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder. Erst ist er, der immer alle verspottet, jagt in dem Sinne. Und am Ende wird er eigentlich der, der gejagt wird.
Mhm.
Weil es gibt auch am Ende, sagt nämlich Peter irgendwie, the dog was dead. Und, ne, also es ist irgendwie total, ich finde diese Metaphorik, fand ich mega. Ja, und es gab tatsächlich auch diesen Hundegestein gab es wirklich in der Nähe von dieser Ranch, auf der Thomas Savage aufgewachsen ist. Und es ist nämlich auch ganz cool, weil diese Regisseurin und Drehbuchautorin, die das dann verfilmt hat, die ist tatsächlich auch dahin gefahren und die hat den gesehen. Und sie meinte, das hat sie so als Kuss von Savage interpretiert, dass das wirklich ihr Film ist. Also, dass sie direkt diesen Hund auch gesehen hat und entdeckt hat. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool.
Will ich das jetzt nochmal googeln, weil im Film war das so, also man hat ja diese Bergformation gesehen, aber ich habe es auch nicht erkannt.
Aber ich glaube tatsächlich war das wahrscheinlich ein Bild von dem, von dem Wirklichen. Genau. Weil ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen durcheinander erzählt bei der Handlung. Ich hoffe, man konnte folgen.
Also ich konnte folgen, weil ich ja den Film geguckt habe.
Ja. Was ich auch interessant fand, ich finde, der Film wirkte ja so, also da passierte ja eigentlich nicht viel, ne? Also, oder bei dem Buch, da passiert halt nicht viel, aber es steckt ja viel dahinter und es geht irgendwie, ich finde, man erwartet irgendwie mehr, dass noch mehr passiert, aber ich glaube, es geht halt einfach viel mehr um diese tiefgründigen Sachen, die das Buch oder der Film ausdrücken will. Also, weil es ist ja schon sehr stark, ohne viel Handlung zu haben eigentlich. Ich meine, es ist ja auch nur ein Jahr und da passiert ja echt nicht so viel.
Ja, ich fand's auch, also ich habe den Film so geguckt und dann habe ich immer zwischendurch geguckt, wie viel noch kommt und dachte so, okay, kommt da jetzt noch
was? Also was passiert da jetzt denn noch?
Und dann war die letzten 20 Minuten und ich so, hey, was soll denn jetzt in diesen letzten 20 Minuten noch Krasses?
Ja.
So, und dann,
aber ich fand das halt gut, wie sich das aufbaut. Also dieses, man lernt ja den Charakter total gut kennen und dann dieses, was dahinter steckt, das fand ich sehr gut, ja. Ich sag nochmal allgemein kurz so ein paar Facts zum Film. Von wem der ist und so. Und dann können wir ja noch mal kurz quatschen. Also der Film ist von der Regisseurin Jane Campion. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Hatte Premiere 2021 bei den internationalen Festspielen von Venedig und hat da auch den Silbernen Löwen für beste Regie bekommen. Er ist tatsächlich für den Oscar heute Abend 12-mal nominiert. Unter anderem für den besten Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Hauptdarsteller und beste Nebendarstellerin. Bester Hauptdarsteller ist Benedict Cumberbatch nominiert. Finde ich auch verdient. Also ja, mega.
Ich liebe ihn ja sowieso, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber
ja, ich war ja nicht so, so ein Fan.
Krass,
aber
ich finde es so krass wieder. Ich habe ja, also ich habe den kennengelernt mit dieser Sherlock-Serie. Mhm. Da war ich schon so fasziniert, weil der halt. Mhm. Und dann habe ich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Oh Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen. Ich habe da vorhin noch. Oh nein. Da geht es um die Enigma und der Krieg gegen. Wie die mit der Enigma, das ist dieses, was Nazis benutzt haben, um ihre Sachen zu verschlüsseln, um ihre Kommunikation.
Ja, ich glaube, ich weiß, welchen Film du meinst, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Das nervt mich jetzt gerade. Ich google es einfach mal kurz schnell.
Ich erzähle einfach mal kurz weiter.
Ja, bis ich
genau. Beste Nebendarstellerin Kirsten Dunst.
Ich habe die gar nicht erkannt erst, muss ich kurz sagen. Sorry. Ich habe die so gesehen und ich so, aber die hatte die Haare so ein bisschen anders. Ich so, und dann irgendwie eine Szene, wo man dann ihr Gesicht sieht, dachte ich so, au, wow, krass.
Kirsten Dunst, ja. Und was auch interessant ist, die Jane Campion, die ließ sich als Gast der Schriftstellerin Annie Proulx, die auch Nachwort geschrieben hat, das habe ich auch gelesen, das ist in der deutschen Ausgabe drin, die ließ sich durch diese Berglandschaft Montanas führen, weil Annie Proulx, ich kann den Namen nicht aussprechen, die ist ein Riesenfan von Savage und die hat ihr das dann gezeigt und die haben tatsächlich, also die hat dann auch alles gesehen, diese Berglandschaft mit dem Hund, da habe ich auch erzählt. Der Film wurde dann tatsächlich aber nicht da gedreht, aus finanziellen Gründen wurde der dann in Campions Heimatland Neuseeland gedreht.
Ah, The Imitation Game.
Ah, genau.
Da fand ich den auch mega.
Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, den Film.
Der wirklich, also witzigerweise spielt der da auch einen Homosexuellen, also so unterdrückt. Da geht es ja eigentlich hauptsächlich eher um diese Entschlüsselung der Enigma und so. Und da war der schon so genial. Und ich fand jetzt in der Rolle war der ja als wieder was ganz anderer Charakter. So einen, den man ja, also bei Imitation Game fand man den sympathisch und so ein bisschen, der war so ein Außenseiterisch.
Außenseiterisch, ein Außenseiter. Nein.
Ja. Und da, wenn man jetzt den Film nur guckt, denkt man sich, geiler Schauspieler, aber man findet den total unsympathisch.
Ja, aber das ist ja die, das finde ich ja die perfekte Leistung, weil ich finde, der hat diesen Charakter einfach perfekt dargestellt. Ja. Also, weil ich hätte es mir nicht besser vorstellen können.
Ich fand den echt gut.
Der hat das echt richtig auf den Punkt gebracht.
Verdient, wenn er gewinnt heute Abend.
Ja, definitiv. Also ich finde, ich kann es jetzt schlecht sagen, weil ich die anderen Filme und Nominierten dann nicht in ihrer Leistung da gesehen habe. So. Aber wenn er in Bock kommen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, hat er echt verdient, weil das ist mega. Auch ich fand die Mimik zwischendrin so krass, dieses, dass man immer entdecken konnte in seiner Mimik, dass da noch mehr ist.
Ja.
Also, weil das finde ich halt das Krasse. Du hast halt diesen unsympathischen Typen und dann hast du zwischendurch, ich fand das krass, es gab doch diese eine Szene, wo er Banjo auf dem Bett spielt. Ja. Und ich glaube, das war die Szene, wo Rose das erste Mal auf die Ranch kommt und dann, wo er und sein Bruder nicht mehr im gleichen Zimmer schlafen und dann das so abgeschlossen,
das so abgeschlossen wird.
Und er hatte ja leichte Tränen in den Augen und war so leicht, man hat halt sowas erahnt. Und ich fand das, ich dachte mir so, boah, also wenn man sowas so transportieren kann, dass es einfach um mehr geht und dass mehr noch hinter diesem
das
Mann
nicht
steckt,
nur dieses, ja.
Fand ich, boah, mega.
Oh, hier ist eingekringelt, wo man den Hund, es sind nicht die Berge, sondern der Schatten in den Bergen. Ich habe auf die, siehst du das jetzt? Wenn es eingekringelt ist, siehst du es genau. Da ist der bellende Hund. Ne? Ich habe
Ich
hab halt so oben
ich hab auch
so
oben
geguckt.
Ja, ich war auch woanders. Ja, krass.
Wir sind nicht so intelligent.
Was ich zum Film, also eigentlich kann ich echt, ich fand den Film perfekt adaptiert, muss ich sagen. Klar, diese Geschichte mit dem Vater hätte man vielleicht noch irgendwie erzählen können.
Ja,
so ein
weil,
bisschen.
Apropos Geschichte mit dem Vater, so mit dem Ende des Films, habe ich kurz überlegt, weil der Vater ja in diese Alkoholsucht gefallen ist und vielleicht ja auch dann so, und auch Peter immer so ein bisschen schlecht geredet hat auch.
Ja.
Und also hatte ich das Gefühl, hatte ich kurz gedacht so, weil Peter dann ja auch erzählt hat, der hätte ihn gefunden und da abgeschnitten, dachte ich kurz so, hat er damit auch vielleicht was zu tun gehabt?
Nee.
Ja, weil also wenn die Geschichte drin gewesen wäre, aber vielleicht war das auch nur so.
Das Ding ist auch, wo du jetzt gerade sagst, mit diesem schlecht geredet, man hatte ja echt eher so das Gefühl, dass die eine schwierige Beziehung hatten, weil eigentlich im Buch ist es so, der Vater kann halt seine Liebe schlecht ausdrücken, also hat damit irgendwie ein Problem, aber am Ende sagt er halt nochmal einmal so, wie viel Peter ihm eigentlich bedeutet. Okay. Deswegen ist es eigentlich,
Ja.
Also eigentlich, das hätte man vielleicht echt noch irgendwie machen können. dass man halt auch irgendwie merkt, dass Phil schon vorher irgendwie Einfluss auf dieses, mhm. auf dieses Ganze hatte. Das, ja, das hätte ich gar nicht schlecht. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm.
Nee, das war jetzt nur so ein...
Dass es nicht drin war, genau. Ja. Und ansonsten auch die Szenen. Also außer dieses mit dem mit den Kuhhäuten da, das und dass die Indianer-Camping, dass das Indianer-Camping da nicht vorkam. Das sind ja so Kleinigkeiten. Aber ja. ansonsten waren die Szenen sehr gleich. Und auch, was die gesagt haben zueinander, kam echt, also...
Ist das Buch auch so eingeteilt in diese Kapitelzahlen, die im
nicht,
Film vorkommen?
Nicht genau. Also das Buch springt halt auch so ein bisschen.
Ja, okay, weil das fand ich im Film irgendwie mega gut, mhm. dass das dann erst immer so genau. eine Eins ja. und dann ein zweites Kapitel quasi kam.
Ja.
Und
also man hat ja. im Buch ein bisschen mehr das Gefühl, dass es wirklich eher so springt. Also, okay. dass man ja, die ganze Geschichte mit der Zeit erst erfährt auch. Genau, das war ein bisschen, weil ich hatte mich das auch gefragt, dachte ich mir so, hä, war das mhm. auch so? Und dann dachte ich, nee, weil zum Beispiel auch das mit dem Kastrieren kommt ja,
ich wollte
ja
gerade sagen,
im Buch ganz
ist das
am Anfang.
Erste Satz, ne?
Genau, und im Film kam das ja sehr, sehr spät.
Ja, das kam im vierten Kapitel, das habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Kastration, ekelhaft deutlich.
Ekelhaft deutlich,
ekelhaft
ja, das war
deutlich.
Sehr,
ich konnte nicht hingucken.
Aber ich auch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch das fand ich ein sehr gutes Stilmittel, um dieses...
Der hat ja auch dann noch gesagt, der hätte 1500... Ja.
Genau.
Bullen kastriert mit seinen bloßen Händen.
Genau. Und das zum Beispiel, dass gerade diese Szene auch so explizit war, das zeigt ja auch so ein bisschen dieses, ja, Phil macht das halt mal eben
ja,
so.
Ja.
Und dieses, weiß ich nicht.
Ja.
Ja, ja.
Ja. Ich habe auch immer hier, ich dachte auch, dass Rose Kopfschmerzen bekommt, weil sie wegen dem Alkohol.
Mm, das stimmt. Das war der auch ein Unterschied, der mir sehr aufgefallen ist. Weil ich fand, im Buch war das sehr gut gemacht, dass sie erst Kopfschmerzen mhm. kriegt. Und dann anfängt zu trinken, weil man hatte ja eher das Gefühl, dass sie im Film einfach nur anfängt zu trinken ja. wegen dieser Situation. Und im Buch war es ja dann eher so ein bisschen dieses, das
ja,
ist halt, dass sie da so reinrutscht.
Im Film fängt sie ja an zu trinken, nachdem der Besuch, also die, mhm. die Eltern und der
Gouverneur,
genau, nachdem die weg sind und Phil sich halt wieder so ein bisschen
ja.
so da ja. so provoziert hat.
Genau, weil genau, das war doch diese Szene, wo auch sie mit ihm sprechen will eigentlich. Das ist zum Beispiel auch im Buch, möchte sie irgendwann halt mit ihm sprechen und sagen so, ja, warum magst du mich eigentlich nicht? Und dann sagt er halt auch zu ihr, ja, du bist eine Integrantin und sowas. Also es ist so, also so total, sie macht sich total die Gedanken und traut sich voll lange nicht und überlegt, wie spricht sie es an und wirklich, die zerballert sich richtig den Kopf und dann kommt halt wieder so ein Rückschlag. Dann ist er wieder so,
dingend
sich zu ihr.
Ja. Fand ich aber auch, also ich fand dann, als sie am Klavier, und dann konnte sie ja nicht Klavier spielen, weil sie ja so
ja.
fertig war.
Ist unter Druck. Ja.
Fand ich sehr gut dargestellt. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich fand's witzig, als du vorhin gesagt hast, witzig, ne? Dass der Autor in Montana aufgewachsen ist, an der Red Mill, ist nämlich so ein gemalt Montana. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja.
Und dann dachte ich so, okay, das spielt in Montana, aber das ist ja dann nochmal
ja.
so ein...
Also da sieht man ja auch dieses, also ich finde auch, ich habe ja eben gesagt, diese Charaktere zum Beispiel, diese Standardcharaktere, also das sieht man ja, in dem Buch ist es ja unfassbar passend.
Ja.
Es hat ja total gepasst.
Ich wollte es erst aufschreiben und dann dachte ich so, ja, okay, das sind eigentlich alle.
Ja, so. Ja, genau, ja. Aber ich fand auch die Besetzung toll in dem Film. Ich finde auch zum Beispiel, man muss mal was über George sagen, wir haben noch gar nichts über George gesagt. Ich fand den Schauspieler auch total passend. Mega.
Ja, ich fand, der hat das...
Ich fand den total, man hatte den irgendwie total gern, weil der so liebevoll wirkte irgendwie.
Ja, der war so ruhig und der wirkte halt so, also ich dachte, ich habe mir auch direkt aufgeschrieben, die sind natürlich gegensätzlich.
Mhm.
Warte, wo habe ich das aufgeschrieben? Ich habe direkt, meine erste Szene so, da kam ja schon direkt Bronco Henry, habe ich Held, Legende in Fragezeichen, weil da so, ne? Wo habe ich das denn aufgeschrieben? Ah, ja, hier der Bruder, da kannte ich die Namen noch nicht so ganz, da habe ich am Anfang die Namen irgendwie nicht mitbekommen, dass er eher ruhig und höflich ist und eigentlich komplett das Gegenteil und halt auch so schicker gekleidet, ordentlicher und
ja,
fand ich auch.
Fand den sehr gut, den Schauspieler fand ich auch sehr passend.
Ja, was ich auch im Film immer gut fand, der hat halt ja viel über Bronco Henry erzählt, aber auch diese Symbolik, wie der dann den Sattel.
Das fand ich richtig geil, weil irgendwo habe ich gelesen, diese Sattelszene war ja schon echt erotisch gemacht, ne? Ich dachte mir auch so, also wenn es den Leuten jetzt nicht klar ist.
Ja, ja, wie der dann mit diesem Tuch den Sattel putzt.
Und ich fand aber auch diese, generell wie die das eingeführt haben, dass da mehr sein kann und auch eine gewisse Erotik, weil zum Beispiel auch als er im See da mit diesem Tuch, und das fand ich sehr gut gemacht.
Wie der sich das Tuch streichelt.
Und dann kamen nur diese Initialen standen auf dem Tuch. Und da dachte ich mir so, boah, schon gut.
Ich fand auch gut, dass der hat ja dann das Tuch in seine Hose gesteckt, in seinen Schritt. Und also die zeigen nicht, dass er masturbiert, aber man überlegt so, also okay, masturbiert macht er das?
Ja, das fand ich sehr, eine sehr schöne Art, dieses Thema subtil deutlich zu machen. Ja. Genau, also nicht, um es nicht anzusprechen zu müssen.
Ja. Hat man auch in dem Buch diese Szene, wo Peter da in das Versteck entdeckt, wo halt so eine Kiste ist?
Nee, das kam nicht.
Mit so Sportillustrierten. Nee. Okay, das war halt wahrscheinlich dann, um im Film das nochmal deutlich zu machen.
Auch die letzte Szene da, wo die zusammen geraucht haben, da dachte ich mir einmal da kurz, ich aufgeschrieben. Okay, komm, das muss man jetzt nicht, dieses, weil zum Beispiel, dass die da im Zelt übereinander geschlafen haben und er fragt nochmal nackt, das zum Beispiel kam im Buch auch gar nicht. Und da dachte ich mir nämlich auch kurz, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich glaube, man versteht das auch so, was da passiert ist.
Ja, also nachdem man da halt diese, ich habe geschrieben, Nacktmagazine von Bronco, weil ja, das stand ja sein Name, mit diesen nackten Männern. Mhm. Das war halt da nochmal, das war für mich dann der Schlüsselpunkt, der deutlich genug war. Und dann dachte ich auch so, und dann kam diese, ich habe auch hier geschrieben, dass Peter halt so die Zigarette an Phil gibt, so richtig so.
Also ich meine, das
gehört, also das fand ich in der Szene zwischen den beiden gut.
Zwischen den beiden, genau, aber dieses Gespräch hätte vielleicht nicht sein müssen.
Nee.
Ja, dieses mit dem
halt. Aber ich fand es halt auch gut, so Zigarette und dann kam so ein Cut.
Mhm,
dann wusste man jetzt nicht, okay, was ist jetzt, ist da jetzt irgendwas gelaufen, was ist da jetzt passiert, so.
Dass sie es so offen gelassen haben, das fand ich auch sehr gut.
Ja.
Also ich muss echt sagen, mega Film.
Ja.
Mega Buch, mega Film.
Also, ich habe mir irgendwie was ganz anderes vorgestellt unter dem Film.
Mhm.
Ich habe auch irgendwie gedacht, also auch diese, ich dachte, dass diese Phil-Peter-Geschichte mehr im Fokus ist.
Ja.
Und dass das halt so ein bisschen deutlicher im Fokus ist und dass da auch mehr passiert.
Ja.
Deswegen habe ich auch gedacht, so an den letzten 20 Minuten, so was soll denn jetzt hier noch, ne? Aber ich fand das, also, dass das alles immer so unterschwellig und. Mhm. Fand ich sehr, sehr gut gemacht.
Und ich muss auch echt sagen, dieses Buch, ich fand es irgendwie, gerade weil ich vielleicht auch irgendwie gar nicht mich da, also ich kannte die Story vorher ja auch noch nicht. Und ich fand das irgendwie mal interessant, so ein Buch ganz ohne Wissen, was da vielleicht kommen kann, zu lesen. Und ich fand es irgendwie total überraschend, dass man, also dass ich es so gut fand, auch obwohl nicht so viel vorkam und so. Weil es könnte ja auch, wenn es anders geschrieben wäre, könnte es ja auch total langweilig und schlecht sein, aber Thomas Savage hat es total geschafft, einfach ein Kunstwerk da irgendwie rauszumachen. Mhm. Also gerade durch diese viele Metaphorik, diese vielen Kleinigkeiten, also es ist schon echt gut.
Ja. Was ich noch aufgeschrieben habe, wo ich vorhin, als du hier erzählt hast, ein bisschen wie der Phil ist, mit dem Schnitzen. Ich fand es auch gut, der hat ja einen kleinen Tisch und einen Stuhl für seinen Bruder geschnitzt. Ja. Und halt so diese Kleinigkeiten, um das noch reinzubringen, um halt das, was der Autor in seinem Buch über den Charakter gesagt hat, zu verdeutlichen, finde ich auch. Also mega.
Sehr, sehr gut.
Irgendwas habe ich hier noch. Oh, was ich krass fand.
Ja.
In dieser Szene, wo Phil sich halt an der Hand verletzt, wo die halt dieses Kaninchen da, wie halt Peter einfach so ohne zu zucken und ohne irgendwie Regungen in seinem Gesicht, diesen Kaninchen, weil er sich das Füßchen gebrochen hat, den Nacken bricht.
Ja, und das ist auch so eine Szene, ich finde Phil richtig beeindruckend.
Ja.
Also es ist auch so ein Moment im Buch, wo Phil halt, also wo man merkt, okay, Phil findet das total beeindruckend, was der für ein...
Ja, und da dachte ich deswegen, also auch weil ich halt das Gefühl hatte, dass Peter so ein bisschen psychopathisch ist, so ein bisschen so gefühlslos auch. Und dann dachte ich halt, deswegen dachte ich auch, vielleicht hat er seinen eigenen Vater umgebracht, weil es halt anstrengend wurde.
Aber ich fand es auch irgendwie
krass,
dieses, ich fand auch den Psalm, der passt ja voll gut zu der Dingens, dass er auch irgendwie, er macht das ja alles, um seiner Mutter wieder ein schönes Leben zu geben.
Ja.
Und das vielleicht auch, ich fand, dass diese Szene auch total beschreibend, wo am Ende er runterguckt und dann sieht er, wie die wiederkommen und sich küssen und sich dann denkt er nämlich so, okay, ich habe das Leben meiner Mutter wieder schön gemacht, indem ich Phil umgebracht habe.
Ich hätte wirklich, ich habe die ganze Zeit im Film, ich war so geschockt über das, also nicht geschockt, ich war so, man hat es nicht gedacht.
Nee, überhaupt nicht.
Ich habe es nicht gedacht.
Ich dachte halt so, der große Plot ist halt, dass Phil homosexuell ist.
Ja.
Und das war's. Und dann kam aber dieses andere und ich dachte mir so, wuhu.
Ja, ich dachte wirklich irgendwie, weiß ich nicht, die beiden bundeln jetzt an, also Phil und Peter, obwohl 20 Minuten wäre wenig Zeit dafür gewesen. Und dass das dann die Mutter total schlimm findet und dann so total ausbricht und sich dann umbringt.
Ach so, ja, okay.
Und ich dachte,
aber das ist, ja.
Ich dachte aber wirklich
das,
so rum.
Also gerade deswegen finde ich es noch umso besser, weil es was ist, was du nicht erwartest.
Ja. Also sehr, sehr guter Film, sehr, sehr gutes Buch. Guckt euch den Film, den gibt's auf Netflix.
Genau, ist eine Netflix-Produktion auch.
Genau, den könnt ihr euch auf Netflix angucken und guckt euch heute Abend die Oscars an und wir drücken Benedict Cumberbatch und ist der, sie auch.
Ja, Kirsten Dunst ist als beste Nebendarstellerin und der Peter auch als bester Nebendarsteller, meine ich.
Ja, der war auch super.
Mhm.
Der ist so krass. Okay,
ja. Also genau, der Oscar goes hoffentlich in irgendeiner Kategorie, ich meine bei 12, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch.
Ja. Wir drücken die Daumen
und guckt euch das auf jeden Fall an, es lohnt sich. Und lest das Buch, also wirklich. Sehr gut, ist ein Geheimtipp. Wir hoffen, dass jetzt Savage dadurch ein bisschen mehr wieder in die Dingens kommt.
In die, ja. Ja, das ist ein Tschüss von mir.
Und jetzt kommt mein Endzitat.
Bis zum nächsten Mal.
Nimm das, was ich hab. Du warst gut. Phil spürte, wie in diesem Augenblick an diesem Ort, der nach den Jahren roch, etwas in seiner Kehle aufstieg, das er schon mal gespürt hatte und weiß Gott nie mehr erwartet hätte oder je wieder spüren wollte, weil es einem das Herz bricht, wenn man es verliert.